Ja, wir sind, wie schon gesagt, mittendrin in unserer, wie ich finde, so mega spannenden Predigtreihe über den Römerbrief. Findest du das nicht auch spannend? Wie weit sind wir schon gekommen? Wie viel haben wir schon gelernt? Und heute sind wir schon in Kapitel 6 des Römerbriefes. In der letzten Woche hat Martin ja über das Kapitel 5 gepredigt. Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr alle das Kapitel 5 zu Hause nochmal ganz gelesen habt und dass ihr das meditiert habt, verinnerlicht habt, nachbereitet habt, denn ihr wollt ja aus Gottes Gnade mehr und mehr verändert leben. Habe ich recht? Ja. Das fünfte Kapitel im Römerbrief, das hat damit geendet mit den Versen, wo die Sünde aber mächtig wurde, da wurde die Gnade umso mächtiger. Ja, wo die Sünde mächtig wurde, da wurde die Gnade umso mächtiger. Jetzt das sechste Kapitel beginnt Paulus als guter Rabbiner, ganz in der rabbinischen Tradition, dass er selber seine eigene These rhetorisch hinterfragt. Ja, es ist rabbinische Tradition. Du stellst eine These auf und dann fragst du eigentlich in dem Sinne eine Frage, die irgendjemand fragen könnte. Ja, und dann widerlegst du diese Frage auch gleichzeitig. Ja, so, Paulus sagt, wenn das jetzt so ist, dass da, wo Sünde mächtig ist, wird Gnade umso mächtiger. Das könnte ja heißen, jetzt muss ich eigentlich richtig viel sündigen, damit ich umso mehr Gnade erfahre. Ja? Ich sündige also richtig, richtig stark und dann wird die Gnade umso stärker. Dann kann ich da richtig eintauchen, dann kann ich da richtig untertauchen in dieser Gnade. Ja? Da sagt Paulus, eines seiner Lieblingsworte sagt er, das sei ferne, in der Luther-Übersetzung, in anderen Übersetzungen steht vielleicht das Wort niemals, ja, griechisch steht da megenoito, ja, megenoito, das darf nicht sein, wörtlich übersetzt, ja, das ist im Griechischen ein Ausruf des Entsetzens, ja, megenoito, ja, bloß nicht, ja, das darf nicht sein. Er sagt eigentlich, wer so denkt, der hat etwas Wesentliches noch nicht verstanden. Nämlich, dass wir, wenn wir in Christus sind, sind wir tot für die Sünde. Ja? Und wir lesen jetzt ab Vers 3, wie Paulus das genau meint. Paulus sagt, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Was soll das heißen? Paulus spricht hier von der Taufe. Taufe im Griechischen baptizo. Ja, baptizo. Im Englischen ist das Wort erhalten geblieben. Ja, im Englischen heißt die Taufe Baptism. Ja, taufen to baptize im Englischen. Die Baptisten kommen daher. Ja, die Baptisten sind die Täufer. Baptizo, taufen. So, im Griechischen bedeutet das Wort Baptizo, ist aber eigentlich ein Wort, was man gebraucht für das Ertrinken oder für das Untergehen eines Schiffes. Ja, also baptizo im Griechischen ist eigentlich ein Todeswort. Und jetzt nimmt Paulus diese Taufe auf und er sagt, ja, getauft sein in Christus ist eigentlich wie Sterben. Das heißt, wenn wir getauft sind und Jesus Christus annehmen, dann sind wir tatsächlich einen Tod gestorben. Genauso wie Jesus. Und der Gedanke ist, wer gestorben ist, der kann nicht mehr sündigen. Ja, ein Toter kann nicht mehr sündigen, geht nicht. Ja, du bist tot, kannst nicht mehr sündigen. So, jetzt ist Christus aber nicht tot geblieben, sondern er ist aufgestanden, erstanden zu einem neuen Leben. Und das Gleiche sind auch wir. Wir sind auch nicht tot geblieben. Wir sind gestorben mit Christus durch die Taufe. Und wir sind aber auch mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Wir sind auch nicht tot geblieben, sondern wir haben jetzt ein neues Leben. Und die Hammerbotschaft ist eigentlich, dass wir, wenn wir getauft sind und an Jesus Christus glauben, dann ist all das, was von Jesus Christus ausgesagt wird, dann trifft das genauso auf uns zu, weil wir sind mit ihm eins. Wir sind mit ihm gleichgemacht, wir sind eins mit Jesus. Alles das, was von Jesus gesagt wird, das trifft auf dich zu. Jesus ist gestorben und kann deshalb nicht mehr sündigen, genauso bist du gestorben und kannst nicht mehr sündigen. Du bist tot für die Sünde. Du hast in Jesus ein neues Leben und dieses neue Leben, was du hast, in diesem Leben kannst du kein Leben der Sünde mehr führen. Das ist das, was es bedeutet, tot zu sein für die Sünde. So, jetzt Vorsicht. Tot zu sein für die Sünde heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Ja, die Erfahrung lehrt uns tagtäglich das Gegenteil. Ja? Es heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen, es heißt was anderes. In diesem neuen Leben in Christus können wir aber kein Leben mehr führen in einem fortdauernden Zustand der Sünde, ohne dass wir merken, dass es falsch ist und dass es uns abstößt. Ja, verstehst du den Gedankengang? Andersrum, jemand, der dieses neue Leben in Jesus nicht hat, der kann in einem fortdauernden Zustand der Sünde leben und er kann sagen, so what? Ja und? Ich sündige, na und? Ja? Der merkt nicht, dass da, wo er drin lebt, dass es eigentlich falsch ist. So, Beispiel, ja, kann man immer wieder mal lesen, so in Deutschland, jeder zweite Ehepartner in Deutschland hat während seiner Ehe einmal einen Seitensprung. Jeder zweite. Ja, jeder zweite, okay, das macht es doch eigentlich jeder, ja, dann ist doch normal. Ja, wenn du in deinem alten Leben bist, dann ist das für dich normal, dann spielt das keine Rolle, dann macht das jeder, also kann man das auch machen, dann ist es nicht falsch. In einem neuen Leben, in Jesus, dann kannst du das aber nicht fortdauernd tun, weil du weißt, es ist falsch, es stößt dich ab, es schraubt in deinem Herzen. Verstehst du den Gedankengang? Ja, das geht einfach nicht mehr. Du bist so in deinem Leben drin. Wenn du kannst ganz einfach feststellen, ob du tot bist für die Sünde. Ja, das heißt, wenn du etwas tust, von dem du weißt, es ist eigentlich Sünde und du bist mit dir selber nicht einverstanden. Ja, du quälst dich deswegen, es stößt dich ab. Dann weißt du, du bist tot für die Sünde. Ja, das ist damit gemeint. Schön und gut, das sind ja Good News, ja, das sind gute Nachrichten. Jetzt gibt es nur ein Problem. Es gibt immer noch diesen tagtäglichen Kampf gegen die Sünde. Ja? Kampf gegen die Sünde. Sünde, um das nochmal klar zu haben, Sünde sind nicht die Sünden. Ja, Sünden sind Taten, die jemand vollbringt. Die Sünde an sich ist etwas, was wir alle in uns haben. Ja, das gehört, ist etwas, was zu unserer DNA gehört. Das ist, wenn du so willst, das ist der Biss der Schlange in deinem Herzen. Ja, den es seit dem Sündenfall über Generationen weiter vererbt wird. Jeder hat das in sich. Ja? Und es gibt aber immer noch, obwohl du tot bist für die Sünde, gibt es immer noch diesen Kampf. Du kannst es vergleichen, da ist ein Land, das wird überfallen von einer fremden Armee. Ja, die überrollt dieses Land, besetzt dieses Land und terrorisiert alle Einwohner dieses Landes. Und dann kommt irgendwann die Guten. Ja, dann kommt die gute Armee, die befreit dieses Land. Es ist dieses Land befreit von dieser bösen Armee, aber es gibt immer noch welche, die dieser bösen Armee anhängen und die machen im Untergrund mit diesem Kampf weiter, ja, mit diesem Guerillakrieg. Ja, oder liegen als Scharfschützen, irgendwo als Heckenschützen, irgendwo auf der Lauer. Ja, so ungefähr kannst du das verstehen. So, es gibt immer noch diesen täglichen Kampf. Paulus selber kämpft immer noch diesen Kampf. Ja, er wird im nächsten Kapitel, in Kapitel 7, da wird er von seinem eigenen Dilemma erzählen. Ja, da sagt er, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Aber das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer holt mich da raus? Ja, Paulus selber kennt diesen Kampf. Also, dieser Kampf ist immer noch da, ist Realität. Was ist zu tun? Das, was wir brauchen, ist eine Kampfstrategie. Ja, wir brauchen eine Strategie für diesen Kampf und es gibt diese Strategie tatsächlich. Paulus gibt uns in den nächsten Versen 4 Dinge, die wir wissen müssen und einüben müssen, damit dieses neue Leben und dieses Todsein für die Sünde mehr und mehr Realität wird. 4 Dinge, die wir wissen müssen und einüben müssen. Das erste sagt Paulus, was wir tun müssen. Wir müssen wissen. Ja? Verse 6 und 7. Paulus sagt, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Ja, wir wissen ja, dass das so ist. Also zuerst mal, sagt Paulus, musst du etwas wissen. Ja, du musst es hier oben wissen und du musst es sehr gut wissen. Ja, manchmal gibt es so Stimmen in christlichen Kreisen, ist sehr beliebt, ja, es geht nicht um Kopfwissen, es geht um Herzenswissen im Glauben. Ja, das ist Unsinn. Ja, das leitet in die Irre. Beides ist wichtig. Ja, bevor etwas zu Herzenswissen wird, dann muss es erstmal hier oben gewusst werden. Lernen kommt immer vor Leben. Lernen kommt immer vor Leben. Und wenn du wachsen willst, dann musst du wissen. Ja, Wissen kommt vor Wachstum. Lernen kommt vor Leben, Wissen kommt vor Wachstum. Also erstmal musst du das wissen, dass dein Leib für die Sünde vernichtet ist, steht da besser, wortwörtlicher übersetzt, steht da außer Wirksamkeit. Ja, dein Leib ist für die Sünde außer Wirksamkeit. Du kannst auch noch besser sagen, außer Betrieb. Ja, Gott hat über deinem Kopf ein Schild für den Satan aufgehängt, auf dem steht, außer Betrieb. Sorry, Alter, du hast hier kein Geschäft mehr. Der da, die da, ist für dich außer Betrieb. Das ist das, was es heißt. Das musst du wissen, dass das so ist. So, wenn du das weißt, dann musst du einen zweiten Schritt gehen. Und zwar, der zweite Schritt nach Wissen kommt Ich nenne das beanspruchen. Ja, du musst dieses Wissen beanspruchen. Vers 11, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Du kennst vielleicht so Sprüche, wenn jemand sagt, du hältst dich wahrscheinlich für was Besseres, oder? Du hältst dich wohl für sehr klug. Hä? In diesem Fall könnte man sagen, du hältst dich wohl für jemanden, der Sünde gestorben ist und jetzt für Gott lebt in Christus Jesus. Ja, genau. Für so jemanden halte ich mich. Weil du das weißt und das für dich beanspruchst. Ja, du musst in der tiefen Gewissheit leben, dass das, was du weißt aus Vers 6 und 7, dass das für dich gilt. Du musst das beanspruchen und du musst so leben. Ja, als Beispiel, stell dir vor, jemand richtet für dich einen Treuhandfonds ein. Ja, in diesem Treuhandfonds, da gibt es eine Menge Geld und dieses Geld, das soll dir ein sorgloses Leben ermöglichen. Ja, es ist schön und gut, dass es diesen Treuhandfonds gibt, der ist aber völlig nutzlos, wenn du den nicht anzapfst. Ja, wenn du dieses Geld nicht in Anspruch nimmst. Und genauso nützt dir dieses Privileg nichts, gestorben zu sein für die Sünde und neues Leben zu haben in Jesus Christus, wenn du das nicht beanspruchst für dich und darin lebst und so lebst. Ja? Also, zuerst musst du das wissen, dann musst du dieses Wissen für dich beanspruchen. Als drittes musst du etwas Weiteres tun, und zwar, du musst widerstehen. Ja, Vers 12, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Und das Faktum, dass Paulus diese schreibt, das sagt mir, es gibt eine Möglichkeit der Kontrolle. Ja, es gibt eine Möglichkeit der Kontrolle. So, manch einer sagt, ich kann halt nicht anders. Ja, das ist meine Natur. Ich bin halt ein heißblütiger Mensch. Ja, das ist mein Charakter. Ich bin impulsiv. Ja. Ich werde halt immer schwach, ja, ich hab einen schwachen Willen, ja, bei bestimmten Dingen werde ich einfach schwach, da kann ich nicht anders, ja. Es sind keine Begründungen, das sind Entschuldigungen, ja, seien wir ehrlich. Ich predige da auch zu mir selber, ich predige immer zu mir selber, wenn ich darüber predige, ja. Es sind keine Begründungen, es sind Entschuldigungen, die Wahrheit ist, Widerstand ist möglich. Ja, wir leben nicht in diesem Ding von aller Widerstand ist zwecklos. Ja, nein, Widerstand ist möglich. Im Jakobusbrief steht, widersteht dem Satan und er wird von euch fliehen. Ja, widersteht dem Satan, dann wird er von euch fliehen. Jakobusbrief, Kapitel 4. Oder im 1. Petrusbrief heißt, gebt dem Teufel keinen Raum. Ja, Widerstand ist möglich. Und eine vierte Sache, nachdem wir etwas wissen, dieses Wissen dann beanspruchen, dann dem widerstehen, habe ich das genannt, und dann müssen wir noch eine vierte Sache tun und wir müssen ersetzen. Ja, wissen, beanspruchen, widerstehen und dann ersetzen. Ja, Vers 13, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit ersetzen. Und hier ist der Punkt, wo der Kampf seine Wendung nimmt. Ja, bisher waren wir immer mehr so in der Defensive. Ja, also es gibt was von außen, das bedrängt und dem müssen wir irgendwie widerstehen. Aber hier drehen wir den Spieß um. Hier geht es nämlich nach dem guten alten Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, hier setzen wir dem aktiv etwas entgegen. Hier gehen wir zum Angriff über. Und in deiner Übersetzung steht vielleicht, dass du deine Glieder, also deine Körperteile, die sollst du nicht als Instrumente der Ungerechtigkeit hingeben, aber es heißt tatsächlich Waffen. Ja, Paulus bleibt in dieser martialischen Sprache. Ja, es sind, nimm deinen Körper, deine Arme, deine Beine, deine Ohren, deine Augen, deinen Mund nicht als Waffe für die Ungerechtigkeit, sondern mach genau das Gegenteil. Nimm es, setz es ein als Waffe für die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist eine Sache, für die kannst du dich immer wieder entscheiden. Ja, es gibt nicht umsonst in Lobpreisliedern immer diese Texte, wo, ja, ich gebe mich dir ganz hin. Ja, nimm mich ganz her. Ich gebe mich dir hin. Ja, das singen wir nicht, weil das jetzt schon einfach so ist und schon 100% Realität wird. Nein, wenn wir das singen, dann ist es immer wieder eine Absichtserklärung. Ich will, dass das so ist. Ich will mich nicht der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen. Nein, ich gebe mich dir hin, Gott, damit du mich gebrauchst für deine Gerechtigkeit. Und das ist eine Entscheidung, die kannst du jeden Morgen neu treffen. Und seit ich angefangen habe mit dieser Predigtvorbereitung, dann mache ich das jeden Morgen mit einem Halleluja. Da stehe ich hin, Gott, danke für diesen Tag. Und ich sage dir heute, ich gebe heute meine Glieder nicht als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern Amen. Nimm mich, nimm meine Glieder für deine Gerechtigkeit, für deinen Dienst. Gott, was kann ich heute für dich tun? Ja? Boah, macht das Spaß, ich sag's dir. Das mache ich noch vor dem ersten Kaffee am Morgen. Und dann geht's erst richtig los. Also, das ist unsere Kampfstrategie. Erstens, wissen. Zweitens, beanspruchen. Drittens, widerstehen. Viertens, ersetzen. Und mit dem kämpfst du deinen täglichen Kampf für die Sünde. Wow. So, jetzt wäre es ja klasse, ne? Also wir haben jetzt diese Kampfstrategie, ja, und jetzt gehen wir heute aus dem Gottesdienst raus und gehen nach Hause und jetzt wird alles gut. Ja, jetzt brauchen wir das nur noch anwenden und dann sind die täglichen Kämpfe gegen die Sünde ein für alle Mal Geschichte. Ja. Schön wär's, ja. Da können wir von vornherein sagen, naja, so einfach wird es nicht sein. Ja, fragt dann jemand, okay, wie lange müssen wir denn dann eigentlich so kämpfen? Wie lange dauert denn dann so ein Kampf gegen die Sünde, bis das alles ein für alle Mal ausgekämpft ist? Die vermeintlich schlechte Nachricht, in diesem Leben wird der Kampf nicht aufhören. Aber ich will dir sagen, warum das keine schlechte Nachricht ist, sondern eine gute. Warum das tatsächlich eine gute Nachricht ist, dass du immer noch kämpfen musst. Schauen wir uns doch mal an, was ist die Grundbotschaft, die Paulus in seinem Brief an die Römer gibt. Paulus hat die Botschaft vom Evangelium der Gerechtigkeit Gottes, dass Gottes Gerechtigkeit offenbar wird und dass Gott seine Gerechtigkeit benutzt, um Sünder gerecht zu machen, gerecht zu sprechen. Ja, in dem Sinne, dem Sünder seine Gerechtigkeit anzuziehen und ihn für gerecht zu erklären. Ja, das ist die Botschaft, die Paulus hat. Es geht um Gottes Gerechtigkeit, die dich gerecht macht, und zwar allein aus Gnade und nicht aufgrund deiner Werke. Und darum, verflucht sei der Tag, Verflucht sei der Tag, an dem du bequem in der Sonne auf einer Parkbank sitzt und zu dir selber sagst, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt sündige ich nicht mehr. Verflucht sei dieser Tag. Denn an dem Tag, an dem du dies zu dir selber sagst, hast du die Tür aufgemacht für die größte Sünde, die du überhaupt in dein Haus holen kannst. Und das ist die Selbstgerechtigkeit. Das heißt, indem du das sagst, sprichst du dich selber gerecht und hast im gleichen Zug die Gerechtigkeit Gottes verzockt. Preis den Herrn, dass der tägliche Kampf gegen die Sünde noch nicht ausgekämpft ist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus im ersten Brief an Timotheus. Kämpfe den guten Kampf. Es ist ein Kampf, der sich lohnt, der es wert ist zu kämpfen, der oft vielleicht Kraft kostet. Aber es ist ein Kampf, der sich lohnt zu kämpfen. Ein Kampf, den wir kämpfen müssen, vor dem wir uns nicht verstecken können. Warum? Werden wir sehen, wenn wir weiterlesen in den Versen 16 bis 18. Paulus sagt, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt. Ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Wieder mal dieses Wort, wisst ihr nicht. Ja, das musst du wissen, das musst du klar haben, dass das so ist. Letztendlich geht es hier um die Frage, wem dienst du? Wer ist dein Herr? Jemand sagt vielleicht, ich habe überhaupt keinen Herrn, ja, ich bin mein eigener Herr. Tatsächlich? Das ist keine gute Wahl, mein Freund. Ja, Paulus sagt, es gibt letztendlich nur zwei Arten von Herren, denen wir dienen können. Ja, wir können Diener sein der Sünde, das heißt Diener sein des Satans, oder wir können Diener sein Gottes. Dazwischen gibt es nichts mehr. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Ja, du kannst der Sünde dienen oder du kannst Gott dienen. Warum ist es jetzt besser, Gott zu dienen? Die Antwort liegt in dem Lohn, den dir dein Herr gibt, dem du dienst. Ja, letzter Vers im Kapitel 6. Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Beachte den Unterschied. Sold, Gabe. Du kannst auch sagen, Lohn, Geschenk. Das eine verdienst du, das andere verdienst du nicht. Man kann über Satan alles Mögliche Schlechte sagen. Eine Sache kann man über Satan allerdings nicht sagen, nämlich, dass er irgendjemand etwas schuldig bleiben würde. Satan zahlt jedem, der ihm dient, pünktlich seinen Lohn aus. Ja? und er zahlt genau das, was sich jemand verdient hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was man verdient, wenn man der Sünde dient. Das ist genau das, was du bekommst. Wenn du Gott dienst, bekommst du keinen Lohn. Aber du bekommst ein Geschenk. Das Geschenk, das Gott dir gibt, hast du dir nicht verdient. Das Geschenk ist das ewige Leben. Das kannst du dir nicht verdienen, sonst wäre es kein Geschenk. Aber Gott gibt dieses Geschenk gerne. Er gibt es gerne alle, die ihn lieben. Und er gibt es gerne allen, die ihm dienen. Und allen, die sich dafür entscheiden, tagtäglich sich ihm zur Verfügung zu stellen für seine Gerechtigkeit. Das ist die Botschaft von Kapitel 6. In der nächsten Woche geht es weiter mit Kapitel 7. Fortsetzung folgt. Ihr möchtet, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt gern zum Abschluss, ich möchte gern mal wieder überleiten zu einer Übung, dass du das, was wir jetzt gerade gehört haben in der Predigt, dass du das für dich nochmal nachgehen kannst, verinnerlichen kannst. Du kannst vielleicht mal damit anfangen, bei dir die Frage zu stellen, wo in deinem Lebensbereich ist gerade dieser Kampf gegen Sünde aktuell? In welchem Bereich deines Lebens kämpfst du gerade damit? Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, habe ich nicht, ne? Bei mir ist alles in Butter, könnte ja sein, dann kannst du Folgendes machen, dann kannst du mal den Heiligen Geist fragen, ob er dir so einen Bereich aufzeigen kann. Wenn du das aber tust, schnall dich vorher an. Und jetzt gehst du da hinein in diese Situation und jetzt nimmst du nochmal diese vier Dinge, diese vier Schritte deiner Strategie, die du hast. Und fang damit an, dass du das nochmal wiederholst, was du weißt. Ja, dein alter Mensch, der ist gekreuzigt mit Jesus. Und du, dein Leib ist für die Sünde außer Betrieb gesetzt. Ja, du hast ein Schild über deinem Kopf hängen, wo steht, außer Betrieb. Du bist gestorben in Jesus und deshalb bist du frei von der Sünde. Du bist frei. Du dienst ihr nicht mehr. Du musst ihr nicht mehr dienen. Das ist das, was du weißt. Und lernen, das ist wirklich so wie etwas, was du mal gelernt hast, irgendwie in der Schule. Ich weiß das und ich kann das immer wieder abrufen. Ich habe das abgespeichert, das habe ich gelernt. Und erst wenn ich das gelernt habe, kann ich dadurch leben. Lernen kommt vor Leben. Ich weiß, dass das so ist. Und jetzt gehst du zum nächsten Schritt über. Und jetzt das, was du weißt, das beanspruchst du jetzt für dich. Du sagst, ich weiß, dass das so ist und ich lebe in der Gewissheit, ich weiß tief im Innern in mir, das trifft auf mich zu und ich nehme das für mich in Anspruch. Ich bin so jemand. Ja, ich bin ein Mensch, der für die Sünde gestorben ist und jetzt für Gott lebt in Christus Jesus. Ich bin dieser Mensch. Und weil du ein solcher Mensch bist, hast du die Möglichkeit zu widerstehen. Das ist der dritte Schritt. Widerstehen. Wissen, beanspruchen, widerstehen. Widerstehen heißt, du kündigst deine Kooperation ganz bewusst mit der Sünde auf. Und deine Kooperation mit dem Satan. Ich kooperiere nicht mit dir. Ich arbeite nicht mit dir zusammen. Ich widerstehe dem. Es gibt im Taufritus der alten Kirche, da gibt es den Punkt, an dem der Täufling gefragt wird vom Bischof, widersagst du dem Satan und allen seinen Werken? Und der Täufling sagt, ich widersage. Es gibt in der Kirche auch die Tauferneuerung, dass du dich an deiner Taufe erinnerst, dass du das nochmal neu machst. Und da ist das genauso. Da wird vorher gefragt, widersagt ihr dem Teufel und all seiner List und all seinen Werken? Und die ganze Gemeinde sagt, ich widersage. Widerstand ist möglich. Widerstand ist möglich. Und als letzten Punkt, nach Wissen, nach Beanspruchen und nach Widerstehen, gehst du den vierten Schritt, der heißt Ersetzen. Und du sagst, ich entscheide mich ganz bewusst, mich nicht als Waffe der Ungerechtigkeit zur Verfügung zu stellen. Mein Leib, meine Glieder stehen nicht der Sünde zur Verfügung, sondern ich gebe alles Gott hin. Gott, ich gebe mich dir hin. Ich gebe dir meinen Leib. Ich gebe dir meine Glieder, damit du mich gebrauchst für deine Gerechtigkeit. Gib mich dir ganz hin, Gott. Ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich dir hin.